fragen, wie geht's dir wirklich, zuhören. Und das müssen wir mal lernen.
Es ist eine Angst da, um offen darüber zu sprechen. Es braucht Mut.
Wir schon in viel jüngeren Jahren dazu ermutigt wurden und wir halt nicht irgendwie schon 50 oder 40 Jahre Gefühlsschweigen hinter uns haben.
Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen.
Wie geht es dir? Die Frage erlaubt Tiefgang und doch scheint sie eine Art Floskel zu sein. Und wer hört denn überhaupt richtig zu, nachdem man die Frage gestellt hat?
Scusstisch?
Hey Soli, alles gut? Ciao, tutto a posto?
Salut, come ça va?
Hola, como estás?
Hoi, che onda ciao?
Die schweizerische Stiftung Pro Mente Sana vertritt die Interessen von psychisch beeinträchtigten Menschen. Sie wollte wissen, wie es den Menschen in der Schweiz wirklich geht. Im Auftrag von Pro Mente Sana hat die Forschungsstelle Sotomo im September 2018 über 5500 Menschen in der Schweiz zu ihrem psychischen Wohlbefinden und zur Art, wie sie darüber sprechen, online befragt. Auf die Frage, wie geht's dir, antworten die meisten der 5500 Befragten mit gut oder sehr gut, obschon das teils gar nicht zutrifft. Die Studie zeigt, dass sich hinter einer solchen ersten Antwort oft mehr versteckt als weit verbreitete gute Laune. Denn auf konkretes Nachfragen gab beinahe ein Fünftel der Befragten an, sich gegenwärtig in einem länger dauernden psychischen Tief zu befinden. Und fast zwei Drittel der Befragten haben bestätigt, dass sie in ihrem Leben schon Phasen hatten, in denen es ihnen über längere Zeit stimmungsmäßig nicht gut ging. Bei fast 20% gilt dies nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Gegenwart. Nur ein Drittel der Befragten war der Meinung, selber noch nie eine psychische Tiefphase erlebt zu haben. Bei mir im Studio darf ich Roger Staub begrüßen. Er ist der Geschäftsleiter von Pro Mente Sana Schweiz. Roger, wie geht es dir? Und jetzt sag jetzt bitte nicht einfach gut oder sehr gut.
Doch, es geht mir gut. Ich war zwei Wochen in den Ferien in Finnland. Heute ist der erste Tag. Schaffe und es geht gut.
Die Frage, wie geht's dir, die hat es ja in sich. Eure Studie zeigt, dass die Mehrheit auf die Frage mit eben, ja gut oder sehr gut antworten, dies aber gar nicht stimmt. Woran liegt das, dass man einfach ganz kurz antwortet? Ist das einfach ein, ich will da eigentlich nicht groß drüber reden oder nicht mit dir darüber reden? Was ist da dahinter?
Wie geht's dir kann eine Höflichkeitsfloskel sein. Hoi, wie geht's? Dann sagt man gut, tschüss. Oder es ist der Anfang für ein längeres Gespräch. Wie geht's dir, wenn ich mit jemandem rede, wo es mich interessiert, dann merkt der andere, wenn ich frage, wie geht's dir oder wie geht's dir wirklich, dass ich gerne wissen möchte, wie es geht. Und das Spannende ist ja, dass wir Menschen bei Menschen, die wir kennen oder gut kennen, auch merken, ob das gut, das schnell kommt, stimmt. Weil wir spüren, ob es jemandem wirklich gut geht.
Man hört so diese Zwischentöne raus, wo man plötzlich merkt, ist das wirklich so oder frage ich da besser nochmal nach?
Genau. Und darum sagen die Engländer zum Beispiel, ask twice, als Tipp für ein Gespräch über, wie es einem geht.
Wir sollten zweimal nachfragen, zumindest wenn wir es den Engländern gleich tun würden. Wie würdest du aus deiner Perspektive, aus eurer Perspektive, dieses Stimmungsbild, dieses Stimmungsbarometer der Schweiz zusammenfassen? Wie geht's der Schweiz wirklich?
Also die Studie von 2018 war repräsentativ und ich denke, Corona und die Ukraine-Krise jetzt tragen dazu bei, dass es der Schweiz schlechter geht. Wir rechnen damit, dass ungefähr jeder Dritte nicht gut unterwegs ist und das schon länger.
Das ist doch genauso. Roger, wir sind nicht alleine im Studio. Ebenfalls bei uns im Studio ist der Sportpsychologe Gareth Morgan. Hallo Gareth.
Hallo.
Aus Sicht der Psychologie, warum glaubst du, fällt es uns denn so schwer, über Gefühle zu sprechen? Ist das was Menschliches? Ist das was Schweizerisches? Was steckt da dahinter?
Es ist unangenehm, über eigene Gefühle zu sprechen, weil man Angst hat, was für eine Reaktion folgt. Sprich, was denken die anderen von mir? Es kann auch zu einer Stigmatisierung führen. Und dann hat man ein Label und ein Label möchte man nicht haben. Folglich, ja, es ist eine Angst da, um offen darüber zu sprechen. Und von dem her, es braucht Mut.
Gerade die jungen Menschen, die scheinen öfter und vor allen Dingen offener über ihre Gefühle zu sprechen. Wir hören jetzt von Leonard Kick, Maturand aus Unterecken im Kanton St. Gallen.
Es gibt so einen Trend, finde ich, dass man immer mehr über seine Gefühle reden sollte. Und das merke ich auch bei meinen Freunden, dass wir mehr über Gefühle reden und dass das etwas ist, wo man ja nicht nur einfach nur für sich behält, sondern auch miteinander teilt, wenn man das Bedürfnis dazu hat.
Mein dritter Gast heute im Studio ist Priscilla. Schön, dass du da bist. Priscilla hat an der ZHDK Design studiert und versteht eine Generation ganz besonders gut, und zwar die Generation Z. Priscilla, Leonard spricht ganz offen über seine Gefühle. Wie ist das bei dir? Wie ist das in deinem Freundeskreis?
Ja, definitiv. Ich habe auch sehr oft die Erfahrung gemacht, dass wenn dann jemand von sich erzählt hat oder begonnen hat, über eigene Gefühle zu reden, dass es dann oft wie eine Einladung gewirkt hat und so in größeren, aber auch kleineren Kreisen eigentlich ziemlich schöne Gespräche über Gefühle dann stattfinden dürfen und auch sogenannte Safe Spaces geschaffen werden, was ich auch glaube, ein sehr wichtiges Schlagwort für meine Generation ist.
Also, dass sichere Räume geschaffen werden, wo man sich ausdrücken darf, das heißt, das andere eben, ich kenne das auch von mir, ich mache das so und so. Das ist in diesen Safe Spaces auch tabu. Also wenn eine Person erzählt, dann lässt man die Person auch erzählen und hört da aktiv zu.
Ja, ich denke auch, oder ich hatte gerade kürzlich viele Diskussionen, in denen es darum ging, wie könnte man denn sonst so diesen Smalltalk beginnen, wenn nicht wie geht's, sondern wie war dein Tag vielleicht, das nicht gerade so ein grundlegendes Thema ist und man immer noch entscheiden kann, wie viel will ich jetzt gerade in diesem Moment tief gehen oder nicht.
Du hast gesagt, die Generation Z ist offener, es gibt Safe Spaces, wo man sich wirklich auch länger zuhört. Ist es eine Generationenfrage? Würdest du sagen, dass die jüngeren Generationen offener sind als die älteren Generationen, wenn es um die geistige Gesundheit geht?
Ich kann natürlich nur von meinen Beobachtungen aus sprechen, aber ich habe das definitiv beobachtet. Ich glaube, es geht darum auch einfach, dass wir schon in viel jüngeren Jahren dazu ermutigt wurden und uns ein gutes Gefühl mit diesem Gefühlsumgang gegeben wurde und wir halt nicht irgendwie schon 50 oder 40 Jahre Gefühlsschweigen hinter uns haben.
Das Gefühlsschweigen. Gareth, wie siehst du das? Gibt's dieses Gefühlsschweigen bei den älteren Generationen? Haben die jüngeren Generationen uns da was voraus, weil sie es halt von Anfang an richtig lernen?
Ich denke, von den Beobachtungen, die ich auch mache, ist es so. Schon auch bei Athleten, wo man immer stark sein muss, gibt es einen Trend, und das ist ein guter Trend, dass man auch immer mehr über die eigenen Gefühle spricht und auch, dass einen Einfluss hat an die Ausbildung von Trainern, also wenn man aus der sportlichen Sicht das anschaut.
Was heißt das für die Trainer konkret?
Ja, dass sie mehr auf den Athleten oder Athletin eingehen, auch empathisch wirken und nicht nur mit der Trillerpfeife und mit dem Schlagstock, bös gesagt. Aber so, man geht mehr auf das Gefühl ein, weil man auch weiß, dass das Wohlbefinden ein wichtiger Faktor ist. Und das ist auch ein Teil von unserer Ausbildung, die wir anbieten für Trainer.
Wieso ist es wichtig? Wenn wir sagen, wir sprechen über Emotionen, dann sprechen wir auch über Druck, über Probleme, über Sorgen. Warum ist gerade das so wichtig?
Weil das Verstecken von diesen negativen Emotionen ist extrem belastend.
Und das kostet Energie, die halt auch nicht zum Leben und zum Kreieren, zum Schaffen von dem, was einem wichtig ist, vorhanden ist.
Genau, das kann chronifizieren. So schlussendlich, dass es vielleicht vom schlechten Wohlbefinden in eine psychische Erkrankung übergeht.
Die Sotomo-Studie, die zeigt, dass Überbelastung und Stress am häufigsten als Gründe für die eigene psychische Belastung genannt werden. Das ist somit auch keine Überraschung von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Wir hören erneut Leonard Kick.
Die Erwartungen der Gesellschaft sind groß heutzutage, denke ich, an junge Menschen. Und das kann häufig dazu führen, dass man sich unter Druck gesetzt fühlt, dass man möglichst gute Leistungen erbringen muss und sich keine Fehler erlauben darf.
Priscilla, Leonard beschreibt eindrücklich diesen Leistungsdruck. Wie erlebst du diesen selber?
Deutlich vorhanden. Also ich denke, gerade auch mit Social Media, mit den Medien und generell einfach sehr lauten, vorherrschenden Vorbilder, die uns von allen Seiten irgendwie beschreien und unsere Aufmerksamkeit wollen, sind natürlich extrem viele Erwartungen auch da, und dazu gehört auch dieses Leistungsdenken und dieses ständige Vergleichen und Sehen von Möglichkeiten, was natürlich auch durch zum Beispiel Social Media extrem gefördert wird in allen Bereichen des Lebens.
Diese Erwartungen, sind das Erwartungen, die wirklich von außen kommen, oder sind das Erwartungen, die Menschen selber an sich selbst stellen, weil sie glauben, gewissen Idealen entsprechen zu müssen?
Ich glaube sehr stark, dass das von innen kommt und mit sich selbst ist man immer am strengsten. Und gerade in Gesprächen merkt man so, ja, aber wer hast du dann das Gefühl, wer diese Erwartungen hat? Und oft merkt man dann, ja, das ist eigentlich total unrealistisch, diese Erwartungen. Und gerade eben auf all diesen Vorbildern, die uns ständig präsentiert werden, in Filmen, Medien und so, das sind ja auch nicht reale Vorbilder so. Und dann kann man eigentlich nur verlieren, wenn man sich da vergleicht. Aber ich glaube, es ist bestimmt mehr und mehr auch mit dem Reden über Gefühle und somit auch kommt halt auch zum Vorschein, dass es einfach irgendwo nicht möglich ist, all diesen Idealen und Leistungen entsprechen zu können. Wird es auch irgendwie immer mehr akzeptiert, wenn zum Beispiel eine Person sagt, ich brauche jetzt mal Zeit für mich oder das ist mir gerade zu viel oder sich auch abzugrenzen? Und ich glaube, wie auch so dieses, ich würde es nicht mal kapitulieren nennen, aber dieses bewusste sich abgrenzen von diesen leisten zu müssen, das wird mehr und mehr auch anerkannt, zum Glück.
Gut, die Kapitulation wäre dann ja wieder negativ konnotiert, während dann Abgrenzen etwas Neutrales, etwas Positives auch sein darf.
Genau.
Roger von Promente-Sana, ein offener Umgang mit solchen Themen, der bedingt auch ein Überdenken der Erwartungen unserer Gesellschaft, unserer Leistungsgesellschaft. Stellt denn unsere Gesellschaft zu hohe Erwartungen ans Individuum von heute?
Das glaube ich schon generell. Ich glaube auch, dass die Idee dieser Leistungsgesellschaft und die Idee der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre immer mehr, immer größer, immer schöner, immer besser, immer noch mehr, das kommt zu einem Ende und das spüren viele Menschen. Aber wir haben noch keinen Umgang als Gesellschaft damit, wie wir das organisieren wollen, dass jemand, der sagt, ich brauche eine Auszeit, ich brauche Zeit für mich, nicht gerade das Etikett angeklebt kriegt von Schwächling oder Verlierer oder nicht leistungsbereit, nicht leistungsfähig. Also da glaube ich, hoffe ich, dass die junge Generation den Wandel schafft. Bin aber nicht ganz sicher, ob das gelingen wird, weil es doch sehr viele immer noch Gläubige gibt von größer, schöner, besser wäre besser.
Aber auch selber, Priscilla hat es ja angesprochen, dass sie gesagt hat, wenn ich mich abgrenze, dann kann das sich auch wie eine Kapitulation anfühlen, subjektiv, oder es kann einem von außen eben als Kapitulation angelastet werden. Wie bekommen wir hier einen gesünderen Umgang als Gesellschaft?
Für die Gesellschaft kann ich nicht sprechen, weil ich glaube, dass es die Gesellschaft so nicht gibt, sondern wir sind Individuen, Teil dieser Gesellschaft und jeder und jede kann einen Beitrag leisten, indem man eben nicht in diese Stereotypen fällt, nicht eben denkt, wenn jemand sagt, ich fühle mich ausgebrannt oder ich brauche Ruhe oder Zeit, sagen, du bist ein Schwächling, sondern sagt, ja, Ressourcen und Belastungen sollten in einem Gleichgewicht sein. Es ist nicht gesund, wenn die Ressourcen nicht ausreichen, um die Lasten zu tragen. Und ja, ein großer Teil dieser Belastungen sind selbst erfunden, weil man meint, man müsse. Und wenn man nachfragt, dann ist niemand da, der sagt, du musst. Aber alle haben Ziele, alle haben Ideen und wenn man sich selbst so stresst oder stressen lässt, dann ist das ein Risiko, dass es einem schlecht geht.
Um die Generationenfrage noch abzuschließen, wenn ich dich richtig verstehe, der Druck ist größer geworden für uns alle. Also es ist nicht nur, dass die Generation Z und Priscilla hier am Schwächeln wären, es geht uns allen gleich.
Ja. Und darum, ich versuche zum Beispiel, habe mich erwischt, dass ich, wenn ich aufs Tram warte, natürlich auch ins Handy gucke. Mache ich heute nicht mehr, sondern wenn ich aufs Tram warte, warte ich aufs Tram und genieße das Warten und mache nichts.
Da gibt's noch einen blauen Himmel und ein paar Vögel, die zwitschern, auch mitten in der Stadt Zürich. Wir hören uns eine weitere Geschichte an, und zwar die Geschichte von Heidi.
Mein Leben prägten maßgeblich die Essstörungen während 10 Jahren von der Anorexie zur Bulimie bis zur Fresssucht. Und diese Symptomatik konnte ich in dem Sinn ablegen, wobei so Altlasten wie eigenes Körperbild korrekt wahrnehmen oder diese Problemlösungsannäherung, die ist ja irgendwo hirnstrukturtechnisch auch wie eine Autobahn abgespeichert. Also wenn es mir heute mal wieder etwas schwerer fällt im Leben, dann reagiert mein System ganz schnell mit, ach ja, mein Hintern ist zu dick, meine Oberschenkel zu dick, da muss irgendwas passieren. Nur wenn man eine gute Achtsamkeit entwickeln durfte, kann man sich in dem Moment auch wieder wie ein Hund an der Leine nehmen und sagen, ja, diesen Weg kennen wir ja. Aber da gibt es nebendran so einen Trampelpfad, den man gemacht hat und gestaltet hat und der vielleicht schon ein bisschen ein Waldweg ist. Und da weiß ich, dass ich ganz anders mit solchen Momenten umgehen darf.
Eine heavy Geschichte, eine schwere Geschichte. Und Heidi sagt, nur wenn man eine gute Achtsamkeit entwickelt hat, dann weiß man wirklich, wie es weitergeht. Dieser Begriff der Achtsamkeit, den hört man, den liest man überall. Ich sehe gerade, Roger verzieht sein Gesicht bei dem Begriff der Achtsamkeit. Was hat's damit auf sich, Roger?
Bei mir, wenn ich die Geschichte von Heidi höre, fällt mir ein, dass wir die Leute, die krank sind oder krank geworden sind, auch in einer Studie befragt haben, was hättest du gebraucht am Anfang, als das angefangen hat? Was hättest du dir gewünscht? Und da sagen praktisch alle, ich hätte gerne mit jemand Nahestehendem über meine Situation, meine Belastung gesprochen, ohne Angst vor Diskriminierung, vor Jobverlust oder Freundschaftsverlust. Das wünschen sich die Menschen. Und wenn wir wieder zu Sotomo gehen, dann sagen ja die Leute, praktisch alle kennen jemand. Aber sie sagen auch, ich weiß nicht, was ich tun sollte. Und darum fände ich es viel besser, wenn wir versuchen würden, als wir alle das kleine Einmaleins der psychischen Gesundheit zu lernen, als jetzt ein Achtsamkeitstraining zu machen, die Basics von psychischer Gesundheit zu lernen und vor allem auch Erste Hilfe zu lernen. Was, wie mache ich es, wenn mir jemand, der mir nahe steht, mir erzählt, dass es nicht gut geht? Damit ich nicht in Ratlosigkeit erstarre und denke, oh mein Gott.
Du hast etwas sehr Wichtiges gesagt. Zuhören. Es braucht nicht eine Lösung, sondern ein Gehör und Empathie gegenüber der Person, die davon erzählt. Und die Person aussprechen zu lassen.
Das nimmt schon mal Druck raus, auch sich selber gegenüber. Ich muss nichts tun, ich muss keine tollen Ratschläge bereit haben, ich muss einfach mal da sein, präsent sein und zuhören.
Ja, ich glaube, genau das ist dann auch der Punkt, dass man sich selbst auch eingesteht oder diese Angst ein bisschen loslässt. Ich muss genau wissen, wie ich jetzt reagieren muss. Ich muss auch in diesem Sinne leisten. Ich muss die perfekte Hilfe leisten. So, ich glaube, da geht es auch darum, das ein bisschen aufzubrechen und einfach zu wissen, hey, schon nur wenn ich jemandem zuhöre, kann das eine sehr große Hilfeleistung sein, wie ich es auch von mir kenne. So, in diesen Momenten, in denen es mir richtig schlecht ging, erinnere ich mich daran, wie es bergauf ging, als mir jemand zum ersten Mal einfach nur zugehört hat.
Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt entsprechend die psychische Gesundheit ein Tabuthema. Genauso war das auch bei Heidi. Wir hören ihre Geschichte weiter.
Das war ja jetzt mittlerweile vor irgendwie 30 Jahren oder so. Das war immer noch ein großes Tabuthema, psychische Erkrankungen. Meine Eltern, die litten ganz stark an Schuld, Schamgefühlen. Ja, weshalb muss das uns passieren? Oder was haben wir alles falsch gemacht, dass das uns passiert? Es gibt doch gar keinen Grund.
Was gilt es als Eltern zu tun in einem solchen Moment, wo sich das eigene Kind mit einer solchen Essstörung konfrontiert sieht?
Während der ersten Phase kann das eben auch zu negativen Reaktionen von den Eltern kommen, weil sie eigentlich das Gefühl haben, sie sind hilflos. Und durch das gibt es emotionale Reaktionen, die dann den Verlauf noch verschärfen. Und es ist jetzt schon so bei Essstörungen, dass die Eltern mit einbezogen werden und auch über den Verlauf von einer Essstörung erfahren und nicht alleine gelassen werden.
Nichts tun ist immer falsch. Also darum mein Rat, fragen, wie geht's dir wirklich, zuhören, nachfragen, verstehen, versuchen. Und das müssen wir mal lernen. So wie wir auch Erste Hilfe für bei Unfällen gelernt haben, da führt einfach nichts dran vorbei. Und das Coole ist, das gibt es. Früher haben wir Gabi gelernt, im Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit lernt man Roger.
Ich mag mich an Gabi noch schwach erinnern, aber erklär mir Roger bitte.
Roger heißt, wenn ich denke, irgendetwas stimmt nicht, Zum Beispiel, wenn ich jemand frage, wie geht's dir, der sagt gut, und ich denke, nein, das stimmt nicht, dann steht das R für reagieren, mach was. Nichts tun ist immer falsch. Dann offen und unvoreingenommen zuhören, eben nicht reinschwatzen, keine blöden Tipps geben, sondern zuhören, aktiv. Und dann, wenn man weiß, wie psychische Gesundheit und Krankheit funktioniert, mit Informationen, also gib Information, Vorurteile, fremde Ideen abbauen, viele wissen nicht, was ein Psychiater kann, was ein Psychologe kann, wofür es was für Angebote gäbe, und dann das E steht für ermutigen zu professioneller Hilfe, wenn es das braucht, und das letzte R heißt, die Ressourcen im Umfeld dieser Person zu aktivieren, eben Familie, Eltern etc. Roger. Over.
Over. Priscilla, wie war das bei dir? Haben deine Eltern von Roger gehört gehabt? Hättest du dir gewünscht, dass deine Eltern mehr mit Roger gearbeitet hätten?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, es mündete dann sehr schnell in diesen nicht hilfreichen Tipps. Gerade bei meiner Mutter habe ich das sehr gespürt, wie sie mir helfen wollte und mir Sachen sagte, die absolut zum Teil sogar ins Negative dann
umgeschlagen. Was kam da ganz konkret?
Ich glaube, ich war irgendwie so, ja, iss doch einfach mehr, du hast abgenommen, statt zu fragen, was ist eigentlich das Problem oder zuzuhören oder versuchen zu verstehen, weil die Essstörung ist ja ein riesiges Feld. Es gibt eben Brechsucht, es gibt Anorexie, an dem man nichts mehr isst, es gibt Fresssucht, und da einfach darauf, oder auch gemerkt, ihr hat es gefehlt, sie wusste gar nichts, sie dachte einfach, ich esse nichts, aber das war ja nicht das Problem, sondern genau das Gegenteil. Und entsprechend war ihre Reaktion eigentlich das Schlimmste, was sie hätte machen können.
Es hat, wie Gareth gesagt hat, vorhin die Situation insgesamt noch verschlimmert.
Ja, schon.
Priscilla, du hast am Anfang die sozialen Medien angesprochen, den Druck, den soziale Medien auslösen, den Druck, den man sich selber macht. Und ich möchte gerne nochmals kurz auf die sozialen Medien zurückkommen, denn auch Leonard, der sieht in einer zu starken Nutzung von Social Media ein Problem.
So ein Überkonsum von Social Media hat mein Selbstwertgefühl geschwächt. Ich hatte das Gefühl, dass mein Leben im Vergleich zu anderen eher langweilig oder einsam ist. Und auch FOMO, also der Fear of Missing Out, dass ich das Gefühl hatte, immer etwas zu verpassen, weil immer irgendwo etwas los ist.
Priscilla, das ist am Anfang angesprochen, immens hohe Erwartungen an sich selbst. Man vergleicht sich mit Menschen in den sozialen Medien. Was ist dein Standpunkt zu dieser Herausforderung?
Ja, auch hier finde ich, müssten wir, wie wir es vielleicht ein Schulfach bräuchten für die Psyche, bräuchten wir definitiv auch ein Schulfach für Social Media oder generell den Umgang mit Bildschirmzeit und Handy. Ich bin selbst Social Media Workshop-Leiterin an Schulen. Da habe ich ErstklässlerInnen bis SekundargymnasiastInnen. Und da merke ich einfach oft, wenn es heißt, es kommt jemand, der redet mit euch über Social Media und ihr macht einen Workshop, ist die Freude riesig, weil alle lieben Social Media.
Ich kann Influencer werden, ja. Genau.
Und spätestens, wenn ich dann umschalte zur Folie, auf der groß Bildschirmzeit steht, sind alle so,
Und man nimmt uns was weg, was wir an sich sehr gerne hätten.
Genau. Mhm. Und das ist dann sehr interessant, weil ich bin nicht da, um den Kindern irgendwas beizubringen, sondern ich frage sie halt, ja, warum seid ihr denn auf Social Media und was macht das denn mit euch? Und irgendwann sind wir an dem Punkt, an dem eigentlich verschiedenste SchülerInnen eigentlich davon reden, wie belastend sie es auch empfinden oder wie schwer sie es finden, oder zum Teil sind es die Eltern, die sie einschränken. Und ich versuche ihnen dann auch immer mitzugeben. Schlussendlich bist du wie selbst irgendwie dafür verantwortlich, und es ist eine Riesenverantwortung, weil einfach diese Eindrücke, da kann uns niemand reinreden. Klar, Eltern können eine Bildschirmzeit begrenzen, aber die Kinder irgendwann nicht mehr, und sie brechen das ja auch immer und finden den raus.
Deine Kinder sprechen von Belastungen. Von welchen Belastungen ist hier die Rede?
Es geht ständig darum, oh wow, der ist ein cooler Influencer, oder wow, die kann irgendwie, keine Ahnung, mega toll skateboarden oder sonst was. Dieses ständige Vergleichen, das ist ganz, ganz laut.
Ist doch aber, Gareth, der Vergleich mit anderen ist was Urmenschliches.
Der Vergleich ist auch wichtig. Also man muss es auch unterscheiden. Es gibt zwei Funktionen. Es gibt eine adaptive Form und eine maladaptive. Die adaptive Form ist eigentlich, sich zu vergleichen, um auch die eigene Identität zu finden. Wer bin ich? von wem grenze ich mich ab? Zum anderen auch zu lernen. Wenn ich zum Beispiel sehe, jemand, der vielleicht einen Skateboard-Trick kann und ich denke, ich bin ähnlichem Niveau, kann es eine Motivation sein, das zu machen oder auch zu probieren, eben etwas lernen. Es hat auch in gewissen Situationen auch ein für das Gefühl, das ein positives Gefühl zu entwickeln, mir geht es besser. Ich denke, es kommt da darauf an, mit wem ich mich vergleiche und in welchem Kontext. So, jetzt haben wir über die positive Form gesprochen.
Das Adaptive und dann gibt es eben noch das Maladaptive, hast du gesagt.
Genau, und das Maladaptive hängt vom Kontext ab. Wenn ich zum Beispiel psychisch labil bin oder unzufrieden mit meinem Leben und ich sehe einen Kollegen auf den Malediven oder hat eine Beförderung oder was auch immer, dann bin ich neidisch vielleicht und unzufrieden mit meinem Leben und das hat einen Einfluss auf meinen Selbstwert. So, ich habe das Gefühl, mein Leben hat weniger Wert, ich mache nicht die schönen Sachen. Und dann wird es zur maladaptiven Form und über eine Zeit kann das eben zu psychischen Störungen führen.
Der Druck, den junge Generationen aus den sozialen Medien verspüren, der nimmt auch in der Arbeitswelt nicht ab. Gemäß dem Jobstress-Index der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz ist insbesondere für junge Personen unter 30 Jahren der Leistungsdruck bei der Arbeit sehr hoch. Gemäß dem Index wird das Tempo auf der Arbeit immer schneller, die Intensität der Arbeit, die steigt an. So leiden mittlerweile 3 von 10 Erwerbstätigen an Stress. Unternehmen können hier Abhilfe schaffen, den Fokus auf eine gesunde Arbeitskultur und Last legen und mit gezielten Maßnahmen Mitarbeitende unterstützen. So lancieren Arbeitgeber zum Beispiel Mental Health Programme oder Achtsamkeits- und Yoga-Klassen. Wir hören Gillian Gill von Johnson & Johnson in der Schweiz. Sie ist Global Health Services Operational Lead und direkt für solche Themen verantwortlich.
Dealing with performance pressure. It's a tricky subject. We have our goals and objectives. We have what we need to achieve, but also equally important, how we achieved it. It's very important to us that we live our credo. So we can't just, with all elbows out, fight our way to the top. The how is critically important.
Das also in der Arbeitswelt. Gareth, du kennst dich mit dem Leistungsdruck von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern bestens aus. Welche Tipps kannst du Unternehmen und vor allem auch Arbeitnehmenden geben zum richtigen Umgang mit diesem Druck, der da auf einem lastet?
Zum einen muss klar sein, dass jeder Mensch leisten möchte. Es ist nicht so, dass die Leistung per se ein Problem ist, sondern es geht um den Kontext, in dem eine Person leisten muss. Und in der Arbeitswelt, wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, schauen wir Just Culture an. Just Culture ist bekannt dafür, dass man über Fehler oder besser gesagt Reportings von Fehlern dazugehören, aber man wird nicht dafür bestraft. Und ich bin der Meinung, das ist extrem wichtig. Wir Menschen machen immer wieder Fehler. Fehler gehört zum Leben und wichtig ist, dass man von den Fehlern lernen kann. Ich bin der Meinung, das ist wichtiger als vielleicht eine Yoga-Klasse, sondern vielmehr, was für Klima herrscht bei uns in der Firma.
Also ein positives Grundklima und du sprichst die Fehlerkultur an. Man soll Fehler machen, denn aus diesen Fehlern lernt nicht nur das Individuum, sondern die komplette Firma.
Ja, man muss es nicht machen, sondern man wird Fehler machen. Und von den Fehlern sollte die Firma lernen.
Als Alternative zur Yoga-Klasse, Roger, das kleine Einmaleins, also Roger kennenlernen, was können Firmen, was sollen Firmen noch tun für die psychische Gesundheit ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Wir haben ja das Glück irgendwo, dass wir in der Schweiz mit dem Umgang mit der psychischen Gesundheit ziemlich hintendrein sind, wie bei anderen Themen auch. Das Glück ist, dass
Klingt pessimistisch
wir, nein, aber das Glück für uns ist, dass wir zum Beispiel im englischen Sprachraum schauen können, die machen sehr viel länger Kampagnen, Aufklärung, Projekte zum Thema psychische Gesundheit, auch in der Arbeit. Und da gibt es das Beratungsunternehmen Deloitte, die haben einen großen Mental Health Report Ende letztes Jahr publiziert, wo sie anschauen, welche Maßnahmen bringen welchen Return on Investment in der Arbeitswelt, wenn man was macht. Es geht um 5 Vorschläge oder Maßnahmen, die ein Unternehmen umsetzen sollte. Erstens braucht es ein Commitment von ganz oben. der Chef, die Chefin muss den Ton setzen und zum Beispiel sagen, psychische Gesundheit ist für uns ein Thema. Bei uns darf man über Belastungen reden. Niemand fliegt raus, wenn er ein psychisches Problem hat, sondern er soll sich melden und wir helfen. Zweitens, alle Kaderschulen mindestens einen halben Tag Roger lernen für ein Mitarbeitendengespräch. Drittens glauben wir, dass jeder Fünfte in einer Firma Ersthelfer sein sollte. So hat man Gewähr, dass in jedem Team vielleicht jemand ist, der merkt, wenn es einer Kollegin oder einem Kollegen schlecht geht. Dann müssen die Berufsbildnerinnen erste Hilfe können, weil die Jugendlichen brauchen Hilfe. Lernende sind belastet. Wenn man das früh genug merkt, dann kann man helfen. Und das Letzte ist, bis alle Mitarbeitenden Vertrauen haben, dass die Firma anders wird, eine andere Kultur entwickelt, braucht es eine anonyme externe Anlaufstelle, wo man, wenn man ein psychisches Problem hat, wo man sich hinwenden kann und sich helfen lassen kann.
5 Schritte, die einen echten Unterschied machen?
Auch im Geld. Die Leute sagt, diese 5 Maßnahmen haben einen Return, ein Investment von 5:1.
Also mindestens. Es rechnet sich auch es für den CFO. Es ist keine HR-Gutmenschengeschichte, sondern es hilft dem Menschen und auch dem Portemonnaie der Firma.
Genau.
Konkrete Richtlinien im Arbeitsumfeld, die kennt auch Gillian Gill.
Building on the protection, prevention and performance, we have 4 very specific policies. The policies are healthy movement policy, the healthy eating policy, the healthy mind policy, and the healthy work policy. The healthy work policy is very specifically occupational health, but the other 3 are really a statement to the commitment of health and well-being of our employees.
Doch mit Richtlinien alleine, da ist es nicht getan. Es geht vor allem auch darum, dass Mitarbeitende eine Anlaufstelle haben und dass der Arbeitgeber die notwendige Unterstützung anbietet.
For work-related topics, including mental health, all the employees in Switzerland have access to a member of my team and also an occupational health physician. This helps support them with their needs that they have.
Und auch am Arbeitsplatz geht es schlussendlich um die zentrale Frage, wie geht es dir, damit man früh genug Hilfe anbieten kann.
Another important topic is enabling all our employees to recognize the possible signs and symptoms of a mental health issue and empower all our employees to ask, are you okay? To encourage their colleagues to seek help by talking to family, friends, a clinician or calling the EAP hotline.
Priscilla, wie sieht es bei dir aus, deine Erwartungen an Arbeitgeber?
Diese soziale und psychische Nachhaltigkeit wünsche ich mir auf jeden Fall und dass da auch ganz klar ein ehrlicher Wille dahinter ist von einem Unternehmen, das zu verfolgen und auch hier vielleicht zu sagen, ich wünsche mir einen gewissen Safe Space, in dem ich auch über Dinge reden kann und ich weiß, sie werden ernst genommen, ich werde ernst genommen oder ich werde nicht in eine Schublade getan oder als Kapituliererin abgestempelt.
Als Abschluss die Frage, die ich gerne auch ganz britisch zweimal stelle. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Priscilla?
Entspannt und angeregt, über meine Gefühle zu reden.
Das freut mich sehr. Gareth, wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Es war eine wunderschöne Runde. Es hat Spaß gemacht. Und ich finde, Spaß ist extrem wichtig im Leben. Für das Wohlbefinden. Von dem her, ja, geht es mir gut.
Roger?
Mir geht es immer noch auch gut.
Das heißt, du bist immer noch erholt von deinem Urlaub.
Ja, ich habe immer noch schöne Bilder von finnischen Seen und Millionen von Bäumen, Wasser, Felsen vor mir und wenig Leute. Und die Finnen reden nicht zu viel und das schätze ich.
Auch mir geht's gut und ich mir selber die Frage stelle, wie geht's denn eigentlich mir? Ich bin wahnsinnig inspiriert. Ich habe gelernt, was Firmen machen können. Ich habe gelernt, dass es 5 Schritte gibt, die auch einen Return on Investment bewirken, also Schritte, die sich rechnen. Ich habe gelernt, dass wir als Menschen Erwartungen haben dürfen an uns selbst, dass wir diese Erwartungen in den sozialen Medien nicht immer erfüllt kriegen, dass es positive Vorbilder gibt, dass es negative Vorbilder gibt, die Druck auslösen, dass wir mehr miteinander reden können. Und miteinander reden oft einfach heißt, mehr zuzuhören, ohne dass man Ratschläge geben muss, ohne dass man dastehen muss und sagt, ich kann das auch, ich kenne das auch. Und ich habe heute zum ersten Mal Roger kennengelernt. Und wenn ich etwas weiß, Roger kennenlernen, über Roger mehr erfahren, das ist das eine. Aber rausgehen, üben, 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 das ist das, was es jetzt braucht.
Direction Future. Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen.